Wer steckt hinter Protest gegen einen Lockdown in den USA? Entsteht da gerade eine neue Tea Party-Bewegung? Und was hat das mit der Wiederwahl von Donald Trump zu tun? Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Entscheidung 2020 im Podcast von Tamedia zu den Wahlen in Amerika. Mein Name ist Philipp Loser, ich schwätze hier mit Alan Cassidy, dem USA-Korrespondent von Tamedia, und so fangen wir an. Das wütende Gehupe ist in Michigan vonstatten gegangen. Ciao Alan, du, was wir hier nicht hören, ist, was schreien die Leute nach hinten?
Die Leute schreien, machen das Land wieder auf, wir wollen wieder arbeiten oder auch Stopp Tyrannei. Es sind Proteste gegen die teils sehr rigiden Ausgangsbeschränkungen, die es in verschiedenen Bundesstaaten gibt. Und ja, entsprechend hat man in den letzten Tagen auch zunehmend Proteste gesehen.
Wie gross sind die Proteste tatsächlich?
Ja, das ist eben ein Streitpunkt, oder? Sie sind sicher nicht so gross, wie sie die grosslächige Berichterstattung von den letzten Tagen hier nachgelegt hat. Aber es hat in mindestens 12 Bundesstaaten Demonstrationen gegeben. Meistens Autokorsos, wo die Leute im Auto geblieben sind. Manchmal, zum Beispiel in Michigan, wo der grösste Protest war, sind die Leute auch ausgestiegen, zu Fuß unterwegs gewesen, haben sich versammelt, ohne Mundschutz, ohne Social Distancing. Und ja, ich glaube, was alle gesehen haben, wahrscheinlich sind die Bilder, die um die Welt gegangen sind.
Recht gefürchtige Bilder, oder?
Ja, eher unheimliche Typen mit Waffen wie einer Pickup-Ladefläche. So ein bisschen syrische Milizionäre, so hat es bei uns gesehen. Ja, aber eben, das sind sicher nicht alle gewesen, aber klar, die Bilder, die sind wahrscheinlich allen geblieben.
Es geht ja nicht nur um eben Leute so Ozark-Style, die auf ihrem Pickup ihre Waffen zeigen. Es gibt ja ganz viele, in Anführungszeichen, normale Amerikanerinnen und Amerikaner, die protestieren. Du hast mit ein paar von denen geschwätzt, zum Beispiel in Baltimore. Wir hören gerade in einer Aussage rein. Ihr müsst alle sehr genau zuhören, weil der Ton ist nicht so toll.
So, for me, it was, you know, no one's listening to a small business owner. On our Facebook page, Rio de Maryland, almost daily, someone is posting that their business is dying, that their business is dead. This is it. We're closing our doors after, you know, 24 years or 12 years or 2 years or whatever it is. You know, those people have given everything. They had a dream and they went after it, mm-hmm. and they made it work. And now it's gone. Through no fault of their own.
Sag Alan, was hat die Frau gesagt? Man hat es wirklich nicht so gut verstanden.
Ja, es tut mir leid, das war der schlechte Bedingung in meinem Homeoffice geschuldet. Das war eine Frau, die heisst Deborah Klein. Sie ist für das Reinigungsgeschäft, ist Inhaberin von einem kleinen Reinigungsgeschäft. Sehr klein. Sie sagt, es gibt ganz viele KMU wie sie, die vor dieser Situation stehen, dass sie einfach jetzt keine Aufträge mehr haben. Also sie zum Beispiel, ihre Kunden sind eigentlich Hochzeiten, Geburtstage, so grössere Firmen feiern und die wird es über Monate nicht geben, oder? Sie kann dann nicht reinigen. Sie hat irgendwie innerhalb von ein paar Wochen, sagt sie, 90% von ihren Aufträgen verloren. Sie steht eigentlich vor dem Nichts.
So etwas in Kurzarbeit gibt es denn nicht?
Ja, nein, das gibt es nicht. Es gibt natürlich Arbeitslosengelder. Da haben wir jetzt auch gesehen, wir jetzt die Zahlen jedes Jahr, die Woche schon wieder 4 Millionen mehr. Man ist jetzt bei 26 Millionen Arbeitslosen. Und es gibt auch einen Topf für Firmen, für KMU. Aber die Frau, jetzt die Deborah Klein, die hat mir gesagt, sie hat es versucht und sie ist dort nicht angekommen. Sie hat gesagt, sie sei nicht berechtigt für einen Bezug von so Geldern. Es gibt viele so Leute, die stehen jetzt vor dem Nichts und die sind verzweifelt. Also es ist nicht einfach irgendwie nur Wut und politische Hass und Waffenaren, die dort unterwegs sind, das sind schon einfach auch Leute, die zum Teil nicht wissen, wie es weitergeht.
Vor 12 Jahren, bei der letzten grossen Krise, bei der Finanzkrise, haben wir schon mal so Bilder gesehen. Das war eine Tea Party, die sich damals formiert hat. Erlebt Amerika gerade etwas Ähnliches jetzt?
Ja, der Vergleich kommt jetzt natürlich oft, oder? Und gerade im rechten Lager wird es ein bisschen aufbeschworen, im Sinne von, das ist jetzt die neue Tea Party-Bewegung. Ich glaube, es gibt schon grosse Unterschiede. Also, die Gemeinsamkeit ist natürlich eben, beides Mal hat man eine Krise gehabt, eine schwere Finanzkrise, hat viele Leute Existenz genommen, jetzt ist es noch schlimmer. Aber ich glaube, Demonstranten, zumindest nach dem, was man jetzt sieht, ist schon etwas anderes. Oder die Tea Party hat mehr noch eine ideologische Komponente gehabt. Dort ist ja auch vieles ist zum Beispiel um Obamacare ist auch damals viel gegangen, oder um Krankenversicherung, wo sich die Leute dagegen gewehrt haben, aus ideologischen Gründen, Motto, kein übergriffiger Staat, wo uns jetzt auch noch das Krankenversichern. Diesmal hier, ich glaube, sind es ein bisschen andere Themen und ich glaube auch das Ausmaß von dieser Bewegung, das kann man im Moment noch nicht vergleichen mit dem, was die Partei ist.
Bis jetzt einmal. Eine Parallele, die es sicher auch noch gibt, dass es ähnliche Leute sind, die mithelfen, die Demos so zu orchestrieren und zu organisieren. So konservative, einflussreiche, reiche Leute, oder?
Ja, es gibt den Zusammenhang schon. Ja, organisatorisch ist viel darüber berichtet worden. Es sind gewisse Lobbygruppen, konservative, auch gewisse Spender, die quasi irgendwie dazu beigetragen haben, quasi dass halt zum Beispiel auch in verschiedenen Bundesstaaten gleichlautende Aufrufe gegeben hat. Aber an der Stelle muss ich auch sagen, ich habe es jetzt auch ein bisschen befremdlich gefunden, jetzt auch mit der Berichterstattung, weil es ist ein bisschen so da geworden, oder so in ein bisschen linksliberalen Leitmedien, als wäre das jetzt an und für sich total verwerflich. Und sicher ein bisschen Witz ist, weil jede Demonstration hier in Amerika, jeder grössere Protest, also auch irgendwelche Ökoaktivisten, da steckt immer ein Lobby dahinter, immer eine Organisation dahinter, die das auf die Beine steht. Das sind selten spontane Zusammenkünfte, wo da Leute irgendwie auf National Mall in Washington kommen, um für ein Ende von Fracking zu demonstrieren oder irgendwas. Das sind immer Gruppen. Was diesmal anders ist, was wirklich speziell ist und komisch, es sind halt Gruppen, die mit dem Präsidenten verbandelt sind, geistig, zum Teil auch personell, finanziell. Und der Präsident unterstützt, also der Trump unterstützt die Proteste, hat sie auch unterstützt, oder? Obwohl er ja damit die eigene Regierung unterläuft, die sagt, eigentlich ist man noch nicht so weit, dass man das Land wieder öffnen soll. Und das ist speziell.
Naja, er muss wie etwas für seine Basis machen, oder?
Ja, das ist das Gefühl, ja, wo man den Eindruck, den man schon hat, oder? Es geht auch darum, das ist seine Fortsetzung vom Krisenmanagement, die darin besteht, die Krise zu politisieren, wo er noch kann. Man hat es ja diese Woche auch gesehen mit dem Einwanderungsstopp, in Anführungszeichen, wo total gar nichts bringt. In dem Sinn, es kommt ja gar nicht mehr rein im Moment, aber es ist halt so ein bisschen ein Signal und seine Basis.
Die grosse Politisierung ist ja nicht nur beim Trump ein Thema. Was ja wirklich extrem ist und von außen scheint, ist, dass die Krise total unterschiedlich wahrgenommen wird, je nachdem, wo man gerade wohnt, ob der Staat von einem Republikaner oder von einem Demokraten angeführt wird.
Ja, am Anfang, glaube ich, hat man das ein bisschen erklären, in dem Sinn, dass halt einfach die Ostküste und Westküste mit ihren grossen Städten und Metropolitanräumen, die sind viel mehr betroffen gewesen und sind immer noch vom Virus, oder? Und in gewissen ländlichen Gebieten hat man dann schon gehört, zum Sinn von, ja gut, das sind auch die Globalisten, die nach Europa fliegen und nach China, die haben das dort für sich eingeschleppt, Motto Selbstschuld, das passiert uns nicht. Also man ist weniger betroffen gewesen. Aber jetzt, glaube ich, je länger die Krise andauert, je mehr sich das Virus auch im ländlichen Raum verbreitet, merkt man, es hat einfach auch eine sehr starke ideologische Komponente oder beziehungsweise es ist abhängig vom politisch-medialen Umfeld auch, oder? Mhm. Also es ist einfach so, und ich finde das auch sehr erschreckend, immer noch, wie quasi unterschiedlich da die Pandemie auch medial wahrgenommen wird, oder? Also wir haben schon öfter geredet, ich habe öfter geschrieben über Fox News und das rechte Medienuniversum, es ist ja wirklich nicht nur Fox News, aber es ist schon erschreckend, wie sich das auch konkret auswirkt, man sieht das auch in der Meinungsumfrage, aber und ich glaube, das sollte man schon schnell festhalten, was die Proteste betrifft. Oder eine grosse Mehrzahl von Amerikanern unterstützt immer noch die Ausgangsbeschränkungen, weil sie eben sehen, dass es sie wahrscheinlich auch braucht.
Eben, das Schlimmste ist ja noch lange nicht eingetroffen in Amerika. Oder? Wir haben ja schon quasi erste Lockerungen beschließen und darüber streiten, wie schnell der Waffe aufgehen soll oder nicht. Und bei euch geht es noch lang. Also nein, bei euch geht es noch lang, ist klar. Aber bei euch geht es noch viel, viel länger, haben wir das Gefühl.
Ja, eben, die Diskussionen gibt es da schon auch, aber sie werden von einem ganz anderen Punkt aus geführt. Also es gibt viele Gegenden, wo der Höhepunkt noch nie erreicht ist und wo er noch Wochen wird nicht erreicht sein. Also Washington, die Hauptstadtregion mit den angrenzenden Bundesstaaten, ist so ein Fall. Aber auch dort, wo der Peak überschritten ist, in dem Sinn, in New York zum Beispiel, sterben immer noch. Hat sich auf extrem hohem Niveau stabilisiert, ein bisschen leider, und es sterben immer noch jeden Tag hunderte Leute. Es ist in dem Sinne schon ein bisschen seltsam. Ja. Aber es ist ja so, dass es Landesgegenden gibt, die nicht so hart betroffen sind, das ist auch klar. Oder ein Land, das so gross ist.
Komm, ich schwätze noch ganz kurz über Trump am Schluss. Oder? Du hast schon ein paar Mal erzählt, wie er hin und her manövriert in dieser ganzen Krise. Jetzt auch wieder die Einwanderungsgesetzgebung, seine Rolle bei den Protesten. Spürt man etwas in der Wahrnehmung vom Präsidenten, wo das wieder spiegelt, sein erratisches Verhalten?
Also ich glaube, wenn man es nüchtern betrachtet, ist die Situation in den USA ist in vielen Hinsicht ein Desaster. Man sieht die Todeszahlen, man sieht, was es wirtschaftlich und sozial anrichtet, die Verwerfungen, die Millionen Arbeitslosen, die ja immer noch ihre Krankenversicherung verlieren. Und das ist, glaube ich, das sind Facts, oder? Und der Trump, ist mein Eindruck, ist zum Schluss gekommen, dass er nur noch gewinnen kann, jetzt auch im Hinblick auf die Wahl im Herbst, wenn er die ganze Pandemie politisiert, wenn er sich quasi einen neuen Gegner aufbaut, oder? Und das haben wir eben diese Woche gesehen, jetzt sind es sind die Migranten, oder? Es sind Demokraten, es sind die demokratischen Gouverneure, es sind zum Teil auch republikanische Gouverneure übrigens, die auch ihre Staaten strenger handhaben, die er auch angreift. Es sind die Medien, die er verantwortlich dafür macht, dass quasi, ja, er muss das politisieren, wo
gut, man das kann. Das ist nichts Neues mit den Medien, oder?
Es ist im Zuge der Pandemie natürlich schon nochmal neu. Oder? Nein, das stimmt schon. Also die Medien als Feindbild ist ja konstant auf seiner Präsidentschaft. Mhm. Aber ich meine, man sieht in seinen täglichen Briefing, wie er das auch als Reibungsfläche braucht. Und die Medien auch viel zu oft mitmachen und ihm die Reibungsfläche bieten, wie ich finde. Aber das ist eine Konstante. Und jetzt in dieser Pandemie hat es sich einfach nochmal akzentuiert. Mhm. Und ich glaube, wenn man die Wahrnehmung, oder? Also seine Umfragewerte sind nicht gut. Es ist ja viel geredet worden, zum Teil, also wo die ersten Umfragen rausgekommen sind, so ein paar Wochen nach Beginn der Krise, er ist jetzt plötzlich und so Trump-Bump, in Trump we trust, so Zeug hat man können lesen. Und ich meine, das ist alles, hat sich verflogen, oder? Also es gibt, eine Mehrheit von den Amerikanern hat kein Vertrauen in ihn, im Gegensatz zu den Gouverneuren zum Beispiel, natürlich viel mehr Vertrauen. Und es ist in dem Sinne nicht gut für ihn. Und ich glaube, entsprechend muss man auch die Sachen lesen, die er die Woche gemacht hat, oder mit dem Einwanderungsstopp.
Es wird das noch länger begleiten. Allen haben wir über alles geredet.
Sicher nicht.
Darum bald mehr an dieser Stelle. Nächste Woche sind unsere Kollegen dran. Mein Name ist Philipp Loser. Ich habe geschwätzt mit Alan Cassidy, im USA-Korrespondent von Tamedia. Und das war es mit einer weiteren Folge von Entscheidung 2020 im Podcast von Tamedia zu den Wahlen in den USA. Ihr findet uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis bald.